herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Unruhe und Unsicherheit, die Welt am Kipppunkt. Haben Sie auch das Gefühl, dass alles irgendwie wackelt, nichts bleibt, wie es ist und alles eher schlechter wird als besser? Bei uns der erstarkende Rechtspopulismus, die schwache Wirtschaft in den USA, Trump und die Tech-Milliardäre, in der Ukraine immer noch der Krieg und überall das Klima. Viele Herausforderungen, wenig Lösungen, so scheint es. Professor Meyer-Göpel ist Politökonomin und Nachhaltigkeitsforscherin. Und gerade hat der Spiegel Sie zur Hoffnungsträgerin 2025 gekürt. Frau Göpel, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Schöner Titel.
Vielen Dank, Frau Schneider.
Aber Hoffnungsträgerin 25, was macht Ihnen denn in diesen unruhigen Zeiten Hoffnung?
Also das, was mir Hoffnung macht und wofür man ausgezeichnet wird, ist, dass man hinguckt und sagt, es passiert noch ganz schön viel Gutes, ne? Selbst wenn es in den Medien nicht so viel stattfindet und wenn wir im Alltag auch eher gewohnt sind, über das zu meckern, was gerade nicht gut läuft, ist es ja erstmal fantastisch, was noch alles funktioniert. Und vor allem auch zu sehen, wie viele noch immer auf dem Weg sind, zu sagen, wir können das noch besser, wir können Lösungen bringen. Die haben meistens nicht die Zeit, sich so in die öffentlichen Medien einzumischen, weil sie halt einfach Dinge tun. Aber da immer mal hinzuschauen, das macht Hoffnung.
Trotzdem haben ja ganz viele Menschen gerade das Gefühl, dass alles irgendwie nicht richtig läuft, dass die Weltordnung in Unordnung geraten ist. Können Sie das nachvollziehen?
Ist ja so. Also gerade, ich bin jetzt auch irgendwie seit 25 Jahren an diesen Themen dran. Und wenn wir überlegen, so Nachhaltigkeitstransformation, da ging es ja, dass man überlegt, aha, wir nehmen uns so ungefähr 10 Jahre, um ein Energiesystem beispielsweise umzubauen. Da hat man eine gewisse Planungssicherheit. Man muss trotzdem Strukturen wandeln, was uns ja eh nicht leicht fällt. Aber man kann wenigstens ungefähr sagen, die und jene Partner werden bestehen bleiben, diese und jene Technologien werden es in den Markt bringen. Und dann kann ich eine gewisse Planungssicherheit trotzdem mitbringen. Und jetzt sehen wir natürlich, wie sich mit jedem Jahr etwas Neues shiftet auf einer strukturellen Ebene, die das Hintreten, also wo kann ich hintreten, ist, glaube ich, so ein bisschen die Suchformel heute, sehr schwer macht. Und deshalb, ja, es sind Zumutungen. Mir ist wichtig, dass der Kontext die Zumutung ist, weil wir dann so gerne die Zumutung in Schuldigen suchen. Und damit sollten wir dringend aufhören, weil dann geht es uns auch in Krisen tatsächlich besser.
Schuld haben ja oftmals in unserer Wahrnehmung die Politiker und das Vertrauen scheint es in die Politik schwindet. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall, sehen wir in allen Umfragen. Gleichzeitig ist der Wunsch aber da, und das ist ja etwas, wo die Politik auch eingeladen wäre, dass sie sich mehr erklärt, dass sie mehr kooperiert, dass sie mehr auf Kompromisse sich organisiert. Und wir sehen ja diese Zieh- und Fliehkräfte, dass dieser Parteienkampf wirklich kaum mehr erträglicher auch ist. Kommt inzwischen ja aus der Wirtschaft stark, könnte einfach mal ein paar Gesetze jetzt noch durchmachen und durchreichen, die eigentlich fertig sind, anstatt dass man jetzt sagt, alles, was mit der Ampel angefangen wurde, muss definitiv ganz neu gemacht werden. Das kostet uns jetzt ein Dreivierteljahr, anstatt dass wir jetzt zum Beispiel eine Kraftwerkstrategie starten dürfen. Da so ein bisschen sagen, staatsmännisch, staatsfrauisch wäre ganz lässig, anstatt nur im Parteienwettkampf sich da zu verlieren. Ne?
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Anders als Mittwoch, Meyer-Göpel, diesmal Ablehnung im Bundestag. Überrascht Sie das?
Mich überrascht, warum ein, wie ich finde, besonderer Vorschlag von der FDP in dem Fall, lasst es uns doch noch mal hier aus der Eskalation und vor allem aus der Stimmung dieser Woche rausnehmen und wieder in einen Ausschuss rückführen, wo man noch mal in Ruhe ein paar Sachen sortieren kann. Warum das nicht angenommen wurde, das verstehe ich nicht. Ich hatte auch nicht viel Verständnis dafür, warum man das Thema jetzt im Wahlkampf a. hochfahren muss und b. dann auch noch in einer Abstimmung forcieren muss. Und der letzte Punkt, der ja wirklich schwerwiegt, ist natürlich, dass jetzt wieder das Bild ist, die demokratischen Parteien können sich nicht einigen, bieten also genau keine Antwort auf Themen, die wirklich wichtig sind und vor allem auch keine unaufgeregte Antwort. Und damit haben wir natürlich genau das Einfallstor geschaffen, was die Rechtspopulisten nutzen werden. Nämlich, seht ihr, die Altparteien sind nicht in der Fähigkeit, Lösungen zu finden. Wir sagen euch genau, wie es geht. Und wenn wir dann sehen, dass die Vorschläge, die ja zum Teil rechtlich wahrscheinlich nicht mal durchgehen könnten, dann eben auch von Gerichten aufgehalten werden oder es gesagt wird, das geht nicht kompatibel mit Asylrecht oder mit Schengen, dann kann man den nächsten Schritt machen, nämlich sagen, seht ihr, die Gerichte werden benutzt, um den Volkswillen einzuhegen. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Kipppunkt, den wir in vielen anderen Ländern gesehen haben, wie schädlich der ist. Weil dann kann ich Rechtsstaatlichkeit und die Institutionen der Rechtsstaatlichkeit, bei Lügenpresse hat es ja schon angefangen, die Wissenschaft kriegt es in Österreich richtig ab, da war ich letzte Woche. Und wenn jetzt damit es möglich wird zu sagen, siehst du, der Volkswille wäre da gewesen, aber jetzt werden die Gerichte bemüht, den einzuholen, dann haben wir die Deep State-Rhetorik auch noch am Start.
dass Stimmen der Rechtspopulisten und in Teilen rechtsextremen AfD in Kauf genommen werden, um überhaupt eine Mehrheit zu organisieren. Das ist ja neu und viele sprechen von einem Tabubruch, vom Einbruch der Brandmauer. Hat sich Ihrer Meinung nach dadurch grundsätzlich etwas verändert?
Aus meiner Sicht ist es einfach ein riesiger taktischer Fehler gewesen, zu glauben, dass wenn ich das Thema genauso doll besetze, das sagen ja auch die meisten Populismusforscher, geht nicht in die Rhetorik, kopiert nicht das Original, weil das Original im Zweifel gewinnen wird, sondern es geht ja darum zu sagen, wir setzen Themen, lassen uns nicht dabei treiben und vor allem, wenn wir Themen aufgreifen, wo wir merken, dass sie der Bevölkerung sehr wichtig ist, tun wir das in einer sachlichen, ruhigen und sehr evidenzbasierten Form. Das wäre ja das Regieren nach bestem Wissen und Gewissen. Und da sich so verleiten zu lassen, sich so in diese Aufregung reinzubringen zu lassen, das war jetzt tatsächlich eine nicht gute, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, Entwicklung.
Maja, gemeinsame Werte, darum geht es in Ihrem neuen Buch. Warum haben Sie sich ausgerechnet dafür diesmal entschieden?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Klima als nächstes von den Populistinnen und Populisten aufgespießt werden wird. Und ich wollte gerne einen anderen Zugang finden. Und wenn wir überlegen, wann Debatten sehr schwer werden, dann ist das ja, wenn die schon zur Hälfte abgefahren sind. Also wenn man sich auf der Ebene der letzten Maßnahme streitet oder sich schon in Vokabular verheddert hat, wo man nicht mehr zusammenfindet. Und Werte erlaubt, so diesen Schritt zurückzugehen und zu fragen, worum geht's eigentlich? Wir atmen mal kurz aus und sagen, was ist denn uns wirklich wichtig und was verbindet uns? Das ist ein bisschen anschließend an das, was ich beim World Future Council auch schon mal gemacht habe. Da ging es auch darum, im Sinne der zukünftigen Generation zu sagen, wie finden wir die Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen, zwischen Religionen, zwischen unterschiedlichen Regionen der Welt, auch im Umgang mit der Natur, zugunsten zukünftiger Generationen. Ich fand das sehr attraktiv. Mhm. Nicht immer das, was uns trennt, sondern zu sagen, was verbindet uns denn? Und von dem kann ich dann starten und sagen, was steht dem denn im Weg, dass davon mehr in die Welt kommt? Und dann komme ich auch mehr zu so einem Designansatz auf Politik oder eben auch auf Bilanzen, auf all das, was wir uns ausdenken, um Kooperation zu organisieren, anstatt dass schon wieder in den Lagern gehockt wird und so Label draufgeklebt werden. Links und rechts ist ja gerade ganz beliebt und wenig hilfreich.
Werte gibt es ja so einige. Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Werte, die wir brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren?
Ja, es gibt zwei Zugänge, eine mehr so aus der wissenschaftlichen, da ist Fairness etwas, was vielversprechenderweise wir alle so eingebaut haben. Und ich glaube, wir spüren das häufig ja auch körperlich, wenn wir in Situationen kommen, wo es unfair zugeht oder wo eine unfaire Verhaltensweise zutage bricht, dann ist ein Unwohlsein da. Dann brauchen wir schon ganz viel Erzählung oder ganz viel kulturelles Sortieren in bessere und schlechtere Menschen, um das auszuhalten. Mhm. Wenn sich das verselbstständigt, merkt man Irritationen zwischen unterschiedlichen Kulturräumen. Aber eigentlich ist das erstmal auch gerade in Kindern total da. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe mir so Wahlplakate angeguckt, was scheint bei uns gerade abwesend zu sein? Weil was da so draufsteht, ist ja oft ein Ausdruck dessen, wo wir wieder hinwollen. Mhm. Und das war so Wohlstand, Sicherheit, Freiheit, aber auch Frieden. Mhm. Und Gerechtigkeit kam mir komischerweise sehr wenig vor, weil wir dann wieder in den Umfragen, unter welchen Bedingungen Politik akzeptiert wird, sehen, dass Fairness da auch wieder in der Verteilung der Effekte von einer politischen Maßnahme wieder ganz hochgespült wird, neben der Wirksamkeit. Also man möchte schon gern, dass die Maßnahmen versprechen, ein Problem in den Griff zu bekommen, aber dann auch zu wissen, dass alle einigermaßen berücksichtigt werden. Und dann habe ich natürlich immer noch den Vergleich mit denen, die ich ähnlich wie mich selber wahrnehme. Wie sieht denn das für die aus? Werden die genauso betroffen wie ich, sowohl in den Kosten wie in den Vorteilen?
Sie sagen es gerade, auf den Wahlplakaten sieht man vor allem die Werte Wohlstand, Sicherheit und Freiheit. Definieren, wenn wir den Begriff jetzt Freiheit mal nehmen, der ja ganz wichtig ist, gerade in der Demokratie. Definiert Freiheit jeder anders oder gibt es so eine allgemeingültige Definition?
Nee, Freiheit ist ja einer, der so richtig gehijackt wurde. Mhm. Also vielleicht klassisch gibt es die zwei Verständnisse, Freiheit von allem, was mich in meinen Entscheidungen irgendwie einschränken würde. Und die Freiheit zu hat was anderes eingebaut, ist Freiheit zu gestalten, Freiheit mich einzubringen. Und dann gibt es natürlich eigentlich diese Verbindung dazwischen, zu sagen, meine Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit der anderen einschränkt. Mhm. Und damit ist ja schon eingebaut, dass wir nicht so tun, als würden wir nicht in einer Gesellschaft leben und als wären unsere Aktivitäten ohne Wirkung auf die anderer. Das haben aber diejenigen, die jetzt nur noch Freiheit von schreien, und zwar sehr laut, einfach mal weggeäxt. Die haben den Liberalismus halbiert und haben gesagt, ich will nur noch die Freiheit haben, aber nicht die Verantwortung für die Wirkung. Und dann sehen wir auch, was das für unangenehme Verhaltensweisen zum Teil mit sich bringt und wenig Kompromissbereitschaft. Deshalb sollten wir da mal ein bisschen rückgewinnen und sagen, alle, die ihr frei auswählen wollt, sei es aus dem Regal, sei es aus den Arztpraxen, sei es aus den Kita-Plätzen, wie ist denn das da hingekommen?
Mhm. Ja, weil Sie sagen es, man hat das Gefühl im Moment, Freiheit wird sehr egoistisch eigentlich gerade definiert. Mhm. Jeder will für sich das Beste und überhaupt noch was vom Kuchen abkriegen, oder?
Ja, ich versuche mir das so ein bisschen auch der Situation zu erklären, weil ich suche immer nach dem positiven Menschenbild. Und ich glaube, dass es eine Reaktion auf eine gewisse Überforderung auf der einen Seite ist. Also zu sagen, mir wird das alles zu komplex, zu doll und zu groß. Ich mache meinen Kreis kleiner, um den ich mich kümmere. Das kann ich aber auch freundlich machen. Mhm. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, jetzt reicht mir das alles. Und ich werde jetzt so platzhirschmäßig, das ist meistens aber denen vorbehalten, die gewisse Recht des Stärkeren schon auch ganz passig finden. Mhm. Und die schüchtern andere dann auch ganz gerne mal ein. Und das heißt, wir sind eigentlich in der Suche danach, wie können wir dieses Vertrauen darin, dass eine gemeinsame Lösung einen Platz für alle anbieten wird, die wieder nach vorne bringen. Und deshalb wäre das Vertrauen in die Instanzen, die das organisieren sollen, womit wir bei der Politik sind, oder vielleicht auch bei Arbeitgebern, die sind im Moment ganz hoch im Kurs bei der Suche nach Zusammenhalt und Orientierung. Also das, wo wir zusammenfinden und wissen, hier werden Spielregeln oder Kooperationen organisiert, ist dann schon unser Fluchtpunkt eigentlich. Ne? Deshalb sollten wir nicht so tun, als wäre der egal.
Interessant finde ich den Wert Wohlstand, weil ich wusste eigentlich gar nicht, dass Wohlstand an sich ein Wert ist. Und vor allem, haben wir ein Anrecht darauf?
Klingt oft so, ne? Ja. Also die liebsten Sachen sind mir, wenn die Politik nicht dafür sorgt, dass ich immer mehr im Portemonnaie habe, dann hat sie versagt. Naja, die Politik arbeitet auch in einer Welt. Und am wichtigsten ist ja jetzt zum Beispiel, dass nicht die Klimapolitik verantwortlich dafür ist, dass China sagt, nö, eure Exporte wollen wir nicht mehr haben. Ne? Also da wird ja dann auch Schuld auf einen Politikbereich gerne geschoben, der nun wirklich nichts mit den Entscheidungen von einem chinesischen Regierungschef zu tun hat. Und deshalb ist es so relevant zu gucken, was denn eigentlich in dem Wohlstandsbegriff angelegt ist, weil er immer materielle und immaterielle Werte hat. Und ich bin geschichtlich noch mal zu den Vätern, das sind Väter in dem Fall alle gewesen, so Müller-Ahmack und andere zurückgelaufen. Und das ist eigentlich sehr schön, wie Sie es formulieren, weil Sie auch sagen, es ist ein kontinuierliches Austarieren unter den Bedingungen, wie wir alle gut versorgen. Mhm. Und dann sollte sich eben sowohl die Marktstrukturen als auch die Politik entsprechend anpassen. Und das alle steht da tatsächlich im Vordergrund. Also die Wirtschaft sollte der Gesellschaft dienen. Aber dann muss ich auch bereit sein zu sagen, wenn Fleisch essen in den Volumen, wie wir es heute gewohnt sind, ganz viele Kollateralschäden inklusive für meine Gesundheit hat, dann könnte ich mich ja auch anders gut versorgen. Dann ist das nicht Freiheitsberaubung, sondern vielleicht ein Lernprozess.
Mehr Mitsprache, mehr Teilhabe, ein erster Schritt, um länger gesund zu bleiben. Erstaunt Sie das, Maya Güppel?
Gar nicht. Ist ja eigentlich auch wieder eine gute Botschaft auf zwei Ebenen. Es gibt immaterielle Lösungen, die uns besser dastehen lassen. Weil wir sind, glaube ich, uns alle einig, dass Gesundheit eines der höchsten Güter ist, die eine Gesellschaft anbieten kann. Und dass wir eingebunden uns doch besser fühlen, als wenn wir so tun, als hätten wir mit den anderen nichts zu tun.
Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass Transformation was bewirkt und dass sie möglich ist, Veränderung. Man kann sich einstellen auf etwas, was Unwohlsein verursacht. Und Sie sind ja Transformationsforscherin. Wie schwer sind Transformationen insgesamt?
Ja, die sind immer mühsam, weil in dem Wort ist ja schon angelegt, transform. Also man will tatsächlich nicht nur etwas ein bisschen verändern, was so sonst weiterläuft, ein bisschen energieeffizienter werden, sondern wir müssen die Form ändern. Beim Energiesystem nicht mehr zentrale, einzelne große Kraftwerke haben, die dann alles füttern, sondern dezentral unterschiedliche Energiequellen zusammenbringen. Dann brauche ich natürlich eine andere Form, wie ich das organisiere. Ich brauche andere Geschäftsmodelle, es muss anders aussehen, andere Qualifikationen. Das heißt, ich muss richtig strukturell was verändern. Das ist mühsam, da brauche ich eine Begründung für. Wenn das andere läuft, warum soll ich es dann ändern? Und deshalb braucht es immer so eine Anlaufphase, wo wir erstmal verstehen, vielleicht wirkt das lange, mittelfristig nicht mehr. In dem Fall war es so, die CO2-Emissionen nicht so gut. Ne? Und dann Ideen, wie könnte es denn alternativ sein? Die müssen sich verbreiten, Akzeptanz finden. Und irgendwann merken wir, das sind Pionierinnen, Pioniere, die haben was ausprobiert. Dann kann ich das ja vielleicht auch von denen lernen. Und dann merken wir, die Regeln stehen uns eigentlich im Weg, dass sich das normalisieren könnte. Die sollten die doch unterstützen. Und das wird interessant, da sind wir an dem sogenannten gesellschaftlichen Kipppunkt, wenn es eigentlich klar ist, wir wollen von A nach B. Mhm. Und dann wird es politisch. Und das sehen wir ja auch, weil natürlich A, loslassen nicht für alle so verheißungsvoll ist, wie für die, die B, aufbauen wollen. Und dann tun wir uns kulturell gar keinen Gefallen, wenn wir immer nur von Verlierern und Gewinnern reden und die auf die beiden Seiten quasi stellen. Dabei geht es ja darum, gemeinsam eine nächste Stufe im Beispiel Energiesystem zu erreichen. Und damit sind diejenigen, die etwas bis dahin geleistet haben, natürlich diejenigen, die vorbereitet haben, wie gut es uns geht, da sagen wir Danke. Und wie möchtet ihr eigentlich, auch wie bei der Gesundheit, als Betroffene involviert werden in dem Übergang? Aber wir haben auch institutionell die Gewerkschaften gegen die und die Politik muss dann da rein. Es ist immer so ein Abwehrkampf, anstatt zu sagen, gemeinsam einen Übergangsprozess, das Loslassen hat genauso viel Größe wie das Neubauen. Und das ist immer wieder der gleiche Befund aus der Transformationsforschung. Wenn es gelingt, haben wir Betroffene zu Beteiligten gemacht, haben wir frühzeitig darüber geredet, haben wir die Verteilung gut gemacht. Wir hätten nie die Vergütung aus der Region wieder zurückschrauben sollen bei der Vergabe von Windrädern. Vorher waren es Energiegenossenschaften. Dann fällt das Geld bei denjenigen in die Tasche, die auch das Windrad da stehen haben. Dann haben wir das geändert unter der Regierung Altmaier. Jetzt gab es ein Bieterverfahren. Das heißt, die, die billiger anbieten, kriegen das Windrad, aber das Geld fließt woanders hin. Da habe ich auch keine Lust, das bei mir stehen zu haben. Also da gibt es ganz viele Logiken, die man beherzigen kann, die wirklich damit zu tun haben, wenn ich mich schon verändere, möchte ich auch Teil von dem Positiven sein, was hinten rauskommt. Und dafür brauche es eher so, nicht nur was wollen wir erreichen, sondern wie wollen wir es erreichen. Das ist richtig gute Governance.
Das heißt, ich muss verstehen, was es letztendlich bringt, nicht nur für die Gesellschaft, sondern vielleicht auch für mich, weil eine Transformation immer bedeutet, man macht erstmal was kaputt, um was Neues aufzubauen. Und das macht ja Angst. Ist das etwas, was die Populisten gerade nutzen, diese Angst vor Veränderung?
Sehr effektiv, ja. Und wichtig ist ja auch, dass dieser hochpolitische Moment, wir hatten ja so eine Durchbruchsstimmung jetzt bei Nachhaltigkeitsthemen, die mich beschäftigen, bis 2020, als dann Corona auf einmal kam, war ja irgendwo so das Gefühl, man war sich einig. Jetzt machen wir das, das wird zwar immer noch mühsam, aber der Green Deal der Europäischen Union, das Weltwirtschaftsforum der großen Lenker haben darüber gesprochen, die jungen Leute in der Straße sowieso, die haben da ja richtig Feuer gemacht. Wir hatten aber auch Scientists for Future, Educators for Future, Psychologists for Future, so in jedem Sektor waren Leute unterwegs, die haben, guck mal, bei uns können wir auch was dazu beitragen. Und damit kam man ja auch dieses Gefühl, wir schaffen das. Weil jeder geht einen kleinen Schritt und in der Summe werden aus den vielen kleinen Schritten ganz große Ergebnisse. Und dann kam so eine Krise nach der nächsten. Dann ist in der Krisenbekämpfung, sind Ungleichheiten entstanden. Vorteile, warum dürfen die schon wieder zum Arbeiten, die Kinder müssen zu Hause bleiben. Dann kam als nächster Schock ein Krieg. Und dann haben wir gesehen, wie einige Akteure das auch gut fanden, diese Schocks zu nutzen. Also die fossile Energiebranche allen vorweg. Die jetzt natürlich auch mit der Preispolitik und mit dem Reinvestieren wieder in die fossilen Energien, aber tatsächlich auch, wissen wir, in der Manipulation durchaus von Social Media und dem Narrativ, die Leute wollen das nicht, das ist denen zu viel, hört jetzt mal auf, gibt es bei den Vereinten Nationen jetzt eine ganze Einheit, die zeigt und aufzeigt, wo eigentlich dieses fossile PR-Spin bewusst gesetzt wird. Und da haben wir mit Russland natürlich einen Nachbarn, der nicht nur das Fossile gerne erhalten möchte, sondern gleich die Demokratie schwächen. Und das sind Kräfte, da wissen wir, das ist so ein Backlash. Und den müssen wir auch so benennen. Dann heißt es nicht nur, ihr habt übertrieben mit der Transformation, sondern nee, das war erfolgreich. Und deshalb gab es jetzt wirklich konzertierten Gegendruck.
Ja, und wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten, der schon in seiner Antrittsrede von Drill Baby Drill spricht und die ganzen Tech-Titanen um sich versammelt und da natürlich auch einen ganz anderen Ton angibt und gleich sagt, er zieht sich zurück aus allen internationalen Abkommen, Pariser Klimaabkommen. Also von daher ist das natürlich auch so, dass man dann so ein bisschen so eine Ohnmacht hat, vielleicht auch als Europäer, und denkt, was sollen wir kleinen Europäer denn, wenn die großen Amerikaner sich jetzt auch von allem distanzieren und zurückziehen?
Absolut. Ich glaube, das geht ja im Moment allen, ne? Weil wir wissen, multilaterale Kooperation wäre der allerbeste Weg. Und dann versuche ich immer drüber nachzudenken und zu überlegen, naja, so richtig die Vorreiter waren die Amerikaner eh noch nie. Sondern die saßen woanders. Und ganz wichtig ist zu gucken, was in China gerade passiert. Da wird zwar auch noch Kohle verstromt, aber der Zubau an Erneuerbaren und die klare Ansage ist, wir machen jetzt Elektrifizierung und wir machen jetzt Erneuerbare auch, weil die Kilowattstunde inzwischen günstiger geworden ist. Das heißt, die Märkte sprechen jetzt auch für die Erneuerbaren. Doof ist, dass die kurzfristigen Finanzinvestoren, die nochmal richtig Dividende abschöpfen wollen, die sagen, nö, ihr investiert nicht im großen Stil in die Erneuerbaren, ihr kauft nochmal Aktien zurück, weil dann steigt für uns der Kurs und wir können nochmal alles rausnehmen, bevor das hier zu Ende geht. Das heißt, die Finanzmärkte sind gerade beides, sind Treiber, aber auch richtige Blockaden. Und deshalb ist die Politik so relevant. Und deshalb ist Europa aber eine Größenordnung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Weil wir immer noch ein richtig großer Markt sind und eine richtig große Volkswirtschaft, wenn man es zusammendenkt. Und dann eben Alliierte suchen. Klimaclubs heißt es ja auch, dass man mit anderen Regionen zusammenarbeitet, wenn es ganz global gerade nicht funktioniert.
Also nicht aufgeben.
Nein.
Es gibt im Moment ganz viele Frauen, vor allem junge Frauen, die wirklich sich Gedanken machen und auch Lösungen finden für die Welt.
Mhm. Ja, aber auch im journalistischen Bereich oder auch tatsächlich auf der unternehmerischen Ebene sagen, wir finden jetzt die Innovationen für Biodiversität und wie man das auch ökonomisch attraktiv macht. Oder wir halten jetzt noch Magazine hoch, die diverse ökonomische Modelle anbieten, mit denen man nicht den Planeten ausverkaufen muss. Oder wir sind die, die ein Start-up gründen, wo wir oder migrierende Personen möglichst schnell in die Jobs vermitteln. Also ich begegne wirklich vielen tollen, eindrucksvollen Frauen gerade. Und ich musste deshalb ein bisschen lachen. Ich habe es mir nicht immer leicht gemacht.
Ja.
Das muss doch gehen, das will ich doch mal sehen. Das ist so ein schöner Impuls eigentlich. Und ich finde es toll, dass sich Frauen da jetzt in der nächsten Generation insbesondere auch nicht mehr so beeindrucken lassen von, du hast es nicht sofort geschafft und dieses typische Imposter, ne?
Ja.
Oh, ich bin nicht gut genug. Das finde ich richtig merklich und das freut mich.
Sie haben ja auch eine eindrucksvolle Karriere hingelegt. Und das, obwohl oder vielleicht gerade deshalb Sie aus einem Hippie Elternhaus kommen.
Das ist abgefahren, wie viele das fasziniert. Ne? Man kommt daher, ich war auf so einer großen
Schule. Ja, so ein
Schule.
Bauwagen im Garten mit Regenbogenfarben und es wurde, glaube ich, gegen Atomkraft demonstriert. Oder wie war das bei Ihnen zu Hause?
Ja, und da kann man nicht intelligent
sein. Doch, da kann man sehr intelligent sein, weil man denkt, das ist so eine peaceful und dass man dann in den Wissenschaftsbetrieb geht und promoviert und so im Grunde ja den geraden akademischen Weg auch erstmal geht. Ne?
Ja, das ist spannend. Für mich war der nie gerade. Mhm. Also deshalb, ich habe schon so ein paar Parallelen gesehen, aber ich bin immer so an dieses, das will ich jetzt rausfinden, da habe ich so angedockt. Und ich glaube, das ist auch so eine Empfehlung, immer was zu suchen, wo ich eine Faszination habe, wo ich ein Puzzle lösen möchte. Und deshalb bin ich auch gar nicht so gerade eigentlich unterwegs gewesen, sondern habe viele Disziplinen angeguckt und habe immer mal wieder in die Praxis gewechselt, wieder zurück in die Wissenschaft und ein fantastisches Glück gehabt, dass die Transformationsforschung kam und sagte, hey, solche Leute finden wir gut. Weil vorher wäre ich durch die disziplinäre Fokussierung in die tiefe Exzellenz in einem Fach wahrscheinlich gar nicht mehr salonfähig geworden in der Wissenschaft. Und auf einmal hieß es, toll, da hat mal jemand mit mehreren Brillen auf die Welt geguckt, mal in der Praxis das auch ausprobiert. Und in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung ist das auf einmal eine Adelung.
Und die Welt verändern, war das auch von vornherein ein Antrieb? Also haben Sie sich so gesagt, ich möchte was finden, um die Welt besser zu machen?
Ich glaube, was viel wichtiger ist, es wurde uns nie so groß verkauft, sondern es war eine natürliche Idee, dass du dich einmischst und die Dinge, die du richtig findest, wichtig findest, auch vertrittst. Mhm. Und das war zum Beispiel auch bei der Schule, der Laborschule Bielefeld, ganz normal. Also erstens wurde uns Weltaneignung in unterschiedlichen Formen nahegelegt. Wir mussten nicht nur denken, sondern wir durften natürlich auch basteln. Es gab einen Garten, es gab eine Werkstatt, es gab eine Disco. Wir haben ganz viel Projektarbeit gemacht. Wir haben viel zusammen die Themen uns auch erschlossen. Präsentieren, dass du für die Sachen, die du spannend findest, auch dann tatsächlich Verkäuferin wirst im allgemeinsten Sinne. Und es gab immer auch die Einladung zu hinterfragen, ob das, wie es jetzt ist, die beste Variante ist. Und wenn ich so überlege, mit meinen Geschwistern sozusagen, mit den 6 Kindern, die wir in dem Haus groß geworden sind, wir sind sehr unterschiedliche Disziplinen gelandet, sehr unterschiedliche Orte. Aber wir haben alle gemeint, dass wir niemals uns von Autoritäten einschüchtern lassen haben, nur weil sie da waren. Sondern wir wollten immer gerne eine Begründung haben. Das ist schön, dass das jetzt so gemacht wird, aber warum machen wir es nicht anders, wenn es besser ginge? Und das ist ja eigentlich ein Innovationsimpuls. Und das finde ich ganz gesund. Wenn man das freundlich macht, ist das doch super.
Also Laborschule, müssen wir noch kurz erklären, das ist ein besonderes Schulmodell gewesen. Ja. Ein bisschen erinnert es an Montessori oder so an Schule in Bielefeld, wo Sie aufgewachsen sind. Und die Kinder, dass es so viele zu Hause waren, sind nicht alles Ihre Geschwister, sondern sie sind 2 Familien, haben in einem Haus gewohnt. Und man hat sich eigentlich da schon auch alles geteilt. Auch Wege und Besorgung machen und so. Ne? Das war so die Idee, glaube ich, Ihrer Eltern, oder? Die beide Ärzte waren.
Ja, ein Minidorf, um die Kinder groß zu kriegen. Ne? So dieses, es braucht ein Dorf um Kinder. Es hat es einfach total entstresst.
Ja.
Also eine erwachsene Person hatte Kindernachmittag und wenn du 6 hast, ist da auch ein großes Selbstbeschäftigungspotenzial und dann kannst du deiner Arbeit nachgehen an den anderen Nachmittagen. Und wir haben uns gut verstanden, wir waren alle auf der gleichen Schule und dann ist das ein total entspannter Alltag.
Das ist ein gutes Beispiel für Transformation, dass wir hier so selbstverständlich vegetarische Gerichte zeigen, das wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gar nicht selbstverständlich gewesen und wir hätten ganz viele Anfeindungen gekriegt, oder? Dass wir kein Fleisch auf dem Teller haben.
Ich glaube, das mit den Anfeindungen kam später, aber ich erinnere noch diese mitleidigen Blicke.
Sie sind Vegetarierin,
ganz,
ne?
Lange schon. Ja. Ich glaube, jetzt bummel ich fast 30 Jahre. Und am Anfang immer alle so, oh, ich würde das nie aushalten. Und ich musste selber zugeben, wenn wir im Restaurant waren, ich jedes Mal diese olle Nudel mit der lieblosen Tomatenklatsche obendrauf hatte.
Ja, es gab keine Alternative im Restaurant. So ein leckeres Chili Sin Carne gab es ja gar nicht. Ne? Oder leckere Gewürze, man hat einfach Pfeffer, Salz und fleischlos. Die Kartoffel hieß dann auch ohne Soße, weil da auch schon meistens was drin war. Das war echt trostlos. Aber es ist selbstverständlicher geworden, ne?
Ein Freiheitsgewinn, dass ich jetzt aus wirklich vielen Dingen auswählen darf. Ja.
Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Und wenn Sie, Maya, sich jetzt was wünschen dürften von der neuen Regierung, was wäre das?
Ich wünsche mir ein klares Commitment zu einem Zielbild. Weil wir so tun, als gäbe es keins. Wir haben aber eins. Und es ist gerade schön überarbeitet worden, das ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Und die gibt vor, was wir eigentlich für Wohlstand bräuchten. Also von sozialen Grundlagen bis zu ökologischen Grundlagen, aber auch ökonomischer Stabilität. Dann wünsche ich mir, dass eine wirkungsorientierte Politik eingeführt wird, wie wir ein bisschen angefangen haben, aber dass sich die Parteien nicht mehr auf der Sonntagsfrage ausruhen oder daran verkämpfen, sondern zeigen, wie die politischen Entscheidungen auf diese Zielerreichung einzahlen und dann auch schnell das adaptieren. Mhm. Und als nächstes, dass wir das Erfolgsbilanzieren nennen und nicht Berichtspflichten. Mhm. Weil das brachte diese Aufbruchstimmung. Das war ein Riesenunterschied. Die Zeit hat das beim Energiemonitor gemacht. Nicht nur zu sagen, wir investieren jetzt in die Erneuerbaren, sondern wir zeigen, wie viel Kilowatt oder Gigawatt irgendwann sind dazugekommen. Wie haben wir unsere Ziele erreicht und nicht. Und dann haben wir gemeinsam das Gefühl, dass Neue entsteht. Und dann kann man noch zeigen, wer mitgemacht hat. So, wo sind unterschiedlichen Geschichten, wo wir vorhin waren, die nicht so den Raum bekommen. Ne? Dann kann ich zeigen, hier alle haben beigetragen zu dieser großen Zielerreichungsstory.
Also Ziele definieren und alle mitnehmen auf dem Weg, sodass es Transparenz ist, dass man es versteht und dann eben auch sich gemeinsam freuen an den Erfolgen und nicht immer nur über die Sachen reden, die nicht funktioniert haben. Maya Göppel, vielen Dank. Spannendes Buch über Werte, sehr wichtig gerade in dieser Zeit. Dankeschön für die Einblicke, auch in die Transformation. Morgen kommt Volker Heise und nimmt uns noch mal mit in das Jahr 1945. Hat er eine sehr berührende und spannende Dokumentation darüber gemacht, erzählt viel Neues. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bei uns geht es jetzt hier im NDR Fernsehen weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss. Danke.